Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode haben wir uns ein besonderes Thema für euch vorgenommen. Worum soll es gehen? Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen es, die Europäische Zentralbank bereitet gerade die Einführung eines digitalen Euros vor, auch wenn die finale Entscheidung zur Einführung erst in ein paar Jahren fallen wird. Doch die Frage ist natürlich, wird der digitale Euro wirklich unbedingt gebraucht? Gibt es auch Alternativen? Und genau diese Fragen möchten wir in der heutigen Episode mal für euch kritisch unter die Lupe nehmen. Wir werden thematisieren, welche Probleme der digitale Euro laut EZB lösen soll, ob er auch für die Lösung der Probleme gut geeignet ist und zu guter Letzt, welche Alternativen es zum digitalen Euro auch gibt. Also eine Diskussion, die aus meiner Sicht oft lang heutzutage zu kurz kommt. Ja, und um diese Themen zu beleuchten, haben wir niemand Geringeren eingeladen als Professor Peter Bofinger. Herr Bofinger ist Professor an der Universität Würzburg. Er lehrt und forscht rund um volkswirtschaftliche Themen wie Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen, war auch von 2004 bis 2019 Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder umgangssprachlich oft auch als Wirtschaftsweisen bezeichnet und beschäftigt sich seit Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema digitale Währungen. Wir hatten Herr Bofinger auch in der Vergangenheit schon mal zu Gast hier im Podcast, einer der ersten Gäste tatsächlich, Episode Nummer 9 zur Libra damals. Herr Bofinger, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben und heute wieder bei uns im Podcast sind. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir auch diese Diskussion fortführen können und dieses Mal mit dem Thema des digitalen Euro.
Super. Ja, der digitale Euro ist ein Zwischenthema, was auch wirklich kritisch beäugt wird. Also gefühlt, muss ich sagen, ist ja rund um den digitalen Euro außerhalb von Zentralbankkreisen nur wenig Euphorie zu verspüren. Also sicher jetzt eine subjektive Wahrnehmung und ein bisschen pointiert von mir auch im Folgenden dargestellt. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind generell skeptisch, weil sie Angst vor zunehmender Überwachung haben und auch mit heutigen Bezahlmethoden zufrieden sind. Banken und Zahlungsdienstleister sind auch oft eher skeptisch, weil sie viel Arbeit und potenziell auch negative Auswirkungen auf ihr Geschäft vermuten. Industrieunternehmen sind skeptisch, weil sie den digitalen Euro nicht halten dürfen. Und Politiker sind auch zunehmend skeptisch, weil sie mit dem digitalen Euro jetzt auch wenig Wählerstimmen aktuell abgreifen können. Deswegen vielleicht mal als erste Fragen gegeben diese Skepsis. Herr Bofinger, warum ist denn die EZB davon überzeugt, dass der digitale Euro so eine gute Idee sei, beziehungsweise welche Ziele möchte sie denn damit verfolgen?
Ja, die EZB will ja verschiedene Ziele mit dem digitalen Euro erreichen. Das geht ganz makroökonomisch los, dass die EZB sagt, man braucht einen monetären Anker in einer digitalen Welt und dieser monetäre Anker würde durch digitalen Euro geschaffen. Das ist die EZB argumentiert weiterhin, dass sie sagt, wir müssen versuchen, die Souveränität des europäischen Zahlungssystems im Wettbewerb mit amerikanischen Plattformen stärken oder überhaupt erstmal schaffen. Und natürlich sagt sie, es gibt Vorteile für die Verbraucher, die eben dann Zahlungsmittel haben, womit sie in ganz Europa bezahlen können und was überall dann auch akzeptiert wird. Also das sind so, glaube ich, die pauschalen Argumente, die EZB hat. Sie spricht auch dafür, dass Innovation noch gefördert wird. Sie sagt, man könne die Vorteile von Zentralbankgeld jetzt quasi in die digitale Welt hineintragen. Das klingt alles sehr gut, aber wenn man die Argumente im Einzelnen anguckt, muss man doch fragen, ob das wirklich alles so fundiert ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt.
Was würden Sie denn da dann konkret dann kritisieren, beziehungsweise wie stehen Sie zu den vorgebrachten Argumenten?
Naja, man kann die alle mal so ein bisschen durchdeklinieren. Also die EZB sagt, monetärer Anker heißt, wir brauchen in einer Welt des digitalen Geldes, des Geschäftsbankengeldes, eine Konvertibilität des Geldes, das bei Geschäftsbanken ist, in Zentralbankgeld. Und das ist bisher eben über Bargeld möglich. Die EZB sagt, diese Konvertibilität von Geschäftsbankengeld in Zentralbankgeld, die soll durch den digitalen Euro gewährleistet werden. Und in dieser Hinsicht stünde der digitale Euro als monetärer Anker zur Verfügung. Das Argument hat einen gewissen Charme, aber es ist dann, wenn man genau hinguckt, nicht so überzeugend. Denn die EZB will ja nicht mit dem digitalen Euro die Möglichkeit schaffen, dass man unbegrenzt Geld von seinem Bankkonto auf Zentralbankguthaben übertragen kann, sondern sie sagt maximal 3.000 Euro. Und damit kommt das ganze Argument in die Schieflage, nämlich auf der einen Seite sage ich, das muss alles konvertibel sein, auf der anderen Seite sage ich, oh, maximal 3.000 Euro, das passt dann überhaupt nicht, dieses Argument. Und ohne dass ich jetzt zu sehr in die Details gehe, die Kontrolle einer Notenbank über das Bankensystem setzt in der Tat voraus, dass das Zentralbankgeld, das Geld der Notenbank auch gebraucht wird. Aber es reicht völlig aus, wenn die Geschäftsbank das braucht. Und zumindest jetzt der Fall ist, dass sie eben bei der Notenbank Guthaben halten müssen, dass sie, wenn sie Kredite vergeben, Zentralbankgeld verlieren, dass sie dann wieder sich leihen müssen. Das heißt, diese Verankerung des Geschäftsbanken- und Kreditsystems an die Notenbank ist gewährleistet, wenn die Geschäftsbanken Guthaben bei der Notenbank brauchen. Und das ist weiterhin der Fall sein. Das heißt also, man braucht dazu nicht jetzt diese 3.000-Euro-Konten von Bürgern, um die Kontrolle der Notenbank über das gesamte Kredit- und Geldsystem zu wahren.
Und zu dem Thema haben Sie ja auch ein Forschungspapier mal veröffentlicht. Das verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes für allejenigen, die da nachlesen möchten. Jetzt haben Sie jetzt zweites Ziel der EZB eben auch das Thema strategische Autonomie genannt. Das ist ja aus meiner Sicht zumindest ein Thema, wo ich persönlich einen Haken hinmachen würde und würde sagen, das braucht man eigentlich schon in der immer multipolareren Welt. Wie würden Sie denn zu dem Argument stehen?
Das Argument ist gut, weil wir ja tatsächlich in Europa das Problem haben, dass wir sowieso bei digitalen Plattformen nahezu nichts zu bieten haben. Das geht ja jetzt dann, ob das jetzt Google ist oder ob das WhatsApp ist oder Facebook oder was auch immer. Wir sind bei digitalen Plattformen völlig unterrepräsentiert und es wäre schön, wenn wir jetzt eine digitale Zahlungsplattform in Europa hätten, die beispielsweise sich gegenüber PayPal durchsetzen kann. Also das ist aller Mühen wert. Die Frage ist nur, das müssen wir dann im Detail diskutieren, ob der digitale Euro, so wie er jetzt geplant ist, das Potenzial hat, jetzt PayPal abzulösen. Das ist ja quasi die Herausforderung. Wir haben gerade in Deutschland natürlich eine riesige Dominanz von PayPal, gerade bei Online-Payment. Und von daher kann man durchaus sagen, das ist eine gute Idee, da was mache. Die Frage ist nur, ob man das tatsächlich mit diesem digitalen Euro-Projekt erreichen könnte.
Und da werden wir gleich auch nochmal tiefer reingehen. Das soll auch Kern der Episode sein, um zu gucken, welche alternativen Möglichkeiten es hier noch gibt. Sie haben jetzt auch noch genannt, dass die EZB auch mögliche Vorteile für den Verbraucher sieht und haben auch genannt, dass die EZB ja häufig, ich sage jetzt mal in ihrem Pitch, und da gibt es auch schöne Videos dazu inzwischen auf YouTube eben sagt, man solle sich eine Welt vorstellen, in der man jetzt in allen europäischen Ländern mit einer Lösung zahlen kann, mit einer europäischen Lösung zahlen kann und so ähnlich. Wo ich sagen muss, finde ich ein bisschen schwieriger Pitch, sage ich mal aus Produktperspektive, weil klar, man kann das heute nicht mit einer europäischen Lösung machen, aber ich würde jetzt sagen, die meisten Bürgerinnen und Bürger interessiert es jetzt nicht, ob die Kreditkarte von Mastercard, von Visa aus USA oder Deutschland kommt. Würden Sie das ähnlich sehen oder haben Sie da eine gewisse Sympathie für das Argument?
Nein, absolut. Also ich finde das immer ein merkwürdiges Argument, wenn dann auch Vertreter von Notenbanken sagen, da haben wir jetzt etwas, da können wir in ganz Europa mit bezahlen. Ich habe dann bei einer Veranstaltung mal die Vertreterin einer Notenbank gefragt, was für eine Kreditkarte sie denn hat, wenn sie nicht in Europa bezahlen kann. Also ich meine, das ist sicher etwas, wo man jetzt wenig die Bürger überzeugen kann, dass jetzt der digitale Euro da eine echte Innovation bringt.
Jetzt hatte ich auch noch ein zusätzliches Argument, was mir noch eingefallen ist von Seiten der Zentralbank, ist häufig das Thema Resilienz, also dass man die Zahlungssysteme ein bisschen widerstandsfähiger machen möchte, auch jetzt im Fall von Ausfällen im privaten Sektor, da muss jetzt nicht bedingt sein, weil die Unternehmen im Ausland sitzen oder ähnliches. Man hat ja gesehen, zum Beispiel letztes Jahr sind ein paar Mal die Zahlungsterminals ausgefallen oder ähnliches. Da soll der digitale Euro auch im Endeffekt ja Nutzen stiften. Wie stehen Sie zu diesem vierten Argument oder Ziel?
Naja, der digitale Euro wäre ja ein Zahlungssystem, aber die Technologien, also die ganzen Terminals und die Lesegeräte und alles, was damit verbunden ist, das würde die EZB ja nicht bereitstellen. Also das habe ich jedenfalls nicht so gesehen. Und das heißt also, wenn es darin wirklich technische Probleme gibt, wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt der digitale Euro zusätzlich bieten könnte. Was die EZB ja dann oft auch sagt, ist, ja, wir haben den Vorteil, dass man auch Offline-Zahlungen dann machen kann mit dem digitalen Euro. Und das ist in Katastrophenfällen eine gute Sache. Auf der anderen Seite, wenn eben wirklich überhaupt kein Strom mehr da ist, dann sind irgendwann auch die Möglichkeiten der Smartphones begrenzt. Und bei der wirklichen Katastrophe, wenn man es eine Flutkatastrophe oder ähnliches nimmt, dann ist eben Bargeld doch deutlich besser.
Ich denke auch in der Welt, wo Bargeld noch eine wichtige Rolle spielt und ich muss sagen, ich selbst bin ein großer Bargeld-Fan, also ich zahle immer noch mit Bargeld, wenn ich kann, weil ich einfach den Privatsphäre-Vorteil, sage ich mal so, sehe. In der Welt mit Bargeld, weiten guten Bargeldverbreitung bin ich eben auch der Meinung, dass man als Backup-Option Bargeld immer hat, ist natürlich die Frage, wie das vielleicht in ein paar Jahrzehnten ausschaut, wo Bargeld immer mehr Verdrängung hat. Das ist natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel. Was ich in dem Kontext noch sehr spannend fand, war in China, da wird aktuell ja auch quasi eine Offline-Möglichkeit, Zahlungsmöglichkeit getestet, in der man wirklich auch zahlen kann, wenn das Gerät tatsächlich aus ist, wenn der Akku leer ist, weil das quasi nicht über das Gerät läuft, sondern über den Chip interagiert. Das fand ich tatsächlich interessant, aber hat natürlich auch Limitationen, geht natürlich nicht unbeschränkt. Fand ich aber auch noch interessant, als ich das gesehen habe über das chinesische System.
Vielleicht nochmal zum Thema Bargeld. Ich meine, selbst wenn wir digitalen Euro haben, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich überall digital bezahlen kann. Denn es besteht, so wie das bisher von der Europäischen Kommission jetzt geplant ist, immer noch die Möglichkeit, dass kleine Unternehmen, die überhaupt keine digitalen Zahlungen annehmen, dass die auch dann den digitalen Euro nicht annehmen. Das heißt also, wenn ich jetzt mit Bergen wandere und ich habe dann mein Smartphone dabei und der Hüttenwirt sagt, ich nehme aber nur Bargeld, dann ist das schwierig. Das heißt also, diese Backup-Position, immer noch so ein bisschen Bargeld dabei zu haben, die wird auch durch digitalen Euro nicht aus der Welt geschaffen, weil eben kleine Anbieter, aber das kann ja Wochenmarkt sein, das kann eben irgendwo ein Ausflugslokal sein, nach wie vor die Möglichkeit zu haben, ich steige ganz aus diesem Digitalen aus, ich nehme nur Bargeld. Und dann besteht für die auch kein Annahmezweifel bezüglich des digitalen Euros.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist ja wirklich klar im aktuellen Gesetzesentwurf spezifiziert, dass da gewisse Unternehmen von kleinerer Größe dann ausgenommen sein werden. Vielleicht zu guter Letzt noch in dem Kontext eine Frage, weil wir in dem Podcast sehr, sehr viel über das Thema Privatsphäre reden, eben gesagt, da ich mich das auch persönlich für mich ein Thema ist, was mir am Herzen liegt. Deswegen die Frage, die EZB pusht ja auch nach außen den Narrativ, dass man damit jetzt eben die Privatsphäre auch stärken kann. Letztendlich im Vergleich zu anderen digitalen Zahlungsmöglichkeiten zumindest. Jetzt nicht im Vergleich zu Bargeld, aber im Vergleich zu Banktransaktionen, PayPal, Kreditkarten und Co. Wie sehen Sie dieses Argument oder diesen potenziellen Nutzen von einem digitalen Euro?
Das ist ja eine spannende psychologische Frage. Also haben die Bürger mehr Vertrauen jetzt in die Sparkasse, was weiß ich, in Würzburg oder mehr Vertrauen in die EZB? Und die EZB und Bundesbank, das ist ja letztlich der Staat. Und ob die Leute dann das Gefühl haben, es ist besser, wenn der Staat weiß, was ich mache, als wenn die Sparkasse weiß, was ich mache, bin ich mir nicht so sicher. Die EZB ist fest davon überzeugt, dass sie da die bessere Reputation hat, dass die Leute sagen, toll, bei der EZB ist das besser aufgehoben, aber diejenigen, die nun etwas querdenkerisch und verschwörungstheoretisch stecken, die sagen, wie man es will, dann sieht der Staat direkt, was ich mache. Also deswegen bin ich mir nicht so sicher. Und ich denke sowieso, dass die Leute, die heute noch bar bezahlen, das machen, weil sie das irgendwie gut finden. Denn es ist ja heute, im Prinzip muss man ja wirklich kaum noch bar bezahlen. Also wie gesagt, am Wochenmarkt oder so. Und manche kleineren Lokale, bei denen jetzt zufälligerweise, wenn man bezahlen will, gerade das Lesegerät nicht funktioniert. Aber wenn man digital bezahlen möchte, kann man das ja weitestgehend machen. Das heißt, die Leute, die heute weil ich bar bezahlen, die finden es einfach gut, bar zu bezahlen. Und die würden deswegen, meine ich, auch nicht auf den digital bezahlen, weil es einen digitalen Euro gibt. Wenn sie sagen, sie finden das gut, das zu machen, das ist ja auch völlig okay. Wo man dann sagt, ja, weil das jetzt der digitale Euro ist, dann gelten die Bedingungen nicht mehr. Das würde mich sehr wundern.
Also genau, ich kann jetzt auch nicht für alle bargeldzahlenden Personen sprechen, aber mir geht es da sehr ähnlich. Also ich würde es zumindest eher ausprobieren und im kleinen Maße nutzen, wenn jetzt die Privatsphäre letztendlich höher ist. Was ich halt wirklich persönlich sehr hoffe, ist, die EZB spricht ja auch von dem Offline- und dem Online-digitalen Euro. Der Offline-digitale Euro ist ja wirklich auch, wie er aktuell skizziert wird, soll auf eine Art und Weise kommen, wo er wirklich von der Privatsphäre fast ans Bargeld rankommt, was schon wirklich eine deutliche Verbesserung ist aus meiner Sicht zu den digitalen Zahlungen heute. Aber wir wissen ja auch, dieses Privatsphäre-Thema ist kulturell geprägt. Das interessiert jetzt vielleicht auch in Deutschland mehr als in anderen Ländern. Und man muss ja auch hier sagen, da wird es ja noch eine zweite Grenze geben für Zahlungen, die nochmal deutlich unter der allgemeinen CBDC-Grenze liegen wird. Also ich bin gespannt, ob ich damit meine Alltagskäufe mit der privateren Variante des digitalen Euros absolvieren könnte in der Zukunft oder letztendlich nicht.
Bleibt gespannt. Es muss man natürlich auch mal sehen, dass ja Bargeld häufig auch verwendet wird, weil man vielleicht nicht will, dass diese Transaktion nicht irgendwie steuerlich oder ähnlich erfasst wird. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, ich finde das schön, irgendwie ich mit Bargeld in der Hand habe, sondern es werden dann doch alle möglichen Tätigkeiten damit bezahlt, die eben jetzt nicht beim Finanzamt aufscheinen sollen. Und für diese Transaktion wird man im Zweifelsfall immer noch lieber das Bargeld nehmen als diesen offline-digitalen Euro. Das ist ja besser, man hat es gar nicht verzeichnet, dass man das Gefühl hat, es ist doch irgendwo. Und ich denke, dass das schon ein Bereich ist, wo Bargeld eine Rolle spielt. Und das sehe ich wirklich nicht, dass der digitale Euro punkten kann. Man muss jetzt vielleicht auch nochmal rüberbringen, was der digitale Euro eigentlich ist. Ich meine, die Wortwahl ist ja schon verkehrt. Denn der Euro war digital, als er auf die Welt kam. Als wir 1999 den Euro eingeführt haben, gab es den Euro ja gar nicht als Papier. Einen physischen Euro gab es erst ab 2002. Das heißt also, die Einführung des digitalen Euros oder der digitale Euro ist schon von Anfang an da. Deswegen ist diese ganze Bezeichnung irreführend. Worum es ja eigentlich geht, ist digitales Bargeld. Das ist ja das, was da die EZB einführen will. Und wenn man diesen Begriff mal nimmt, digitales Bargeld, dann bringt das ja zum Ausdruck, dass man mit dem digitalen Euro dem Bargeld das nimmt, was das Bargeld auszeichnet, nämlich dass es physisch ist. Man nimmt diese Eigenschaft weg. Und ich glaube eben, dass die meisten und viele Bargeldnutzer Bargeld genau deswegen schätzen, weil es eben physisch ist. Das heißt, wenn man diese Eigenschaft wegnimmt und digitales Bargeld schafft, ist das, ich verwende den Vergleich immer wieder, ist das so ähnlich, wenn ich jetzt bei Wein, der eben sehr stark von seiner Qualität her bestimmt ist vom Alkohol, wenn ich den Wein den Alkohol wegnehme und alkoholfreien Wein schaffe. Da mag es Liebhaber geben, es gibt auch der eine oder andere Winzer, der das macht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ernsthaft eine Herausforderung ist für den richtigen Wein. Und deswegen denke ich, ist dieses digitale Bargeld etwas, da man sagt, man nimmt genau das weg, was die Leute auf Bargeld gut finden. Und von daher ist ja auch schwer erklärbar für die EZB, warum überhaupt jemand ein Guthaben mit digitalen Euro handeln soll. Die EZB kann das ja nicht wirklich erklären. Denn wenn ich jetzt den digitalen Euro jetzt vergleiche mit einem Guthaben bei einer Geschäftsbank, dann besteht ja eigentlich kein Qualitätsunterschied. Man kann sagen, gut, das eine ist ein Rabattgeld, das andere ist Geschäftsbankengeld, aber da das Geschäftsbankengeld bis 100.000 Euro durch die Einlagensicherung geschützt ist, gibt es überhaupt keinen Qualitätsvorteil des digitalen Euro gegenüber dem Geschäftsbankenguthaben. Spannend wäre das bei Guthaben über 100.000 Euro, wo dann eben jetzt Investoren, die vielleicht 1 Million oder 10 Millionen haben, sagen, naja, wenn ich das jetzt bei der großen Geschäftsbank liegen habe, wer weiß, ob die morgen vielleicht nicht doch tot ist oder einen Schlaganfall kriegt, dann lege ich es lieber direkt bei der EZB an, habe ich keine Zinsen, aber es ist sicher.
Also das wäre spannend. Also Wertspeicher statt Zahlungsmittel
letztendlich. Genau, ne? Genau das. Ne? Und jetzt bis 100.000 Euro, man sieht das auch, wenn man jetzt reden oder Interviews von EZB oder Bundesbankvertretern sich anhört, sie können gar nicht erklären, was denn der Vorteil ist. Und sie kommt dann auch auf eine schiefe Bahn, denn wenn man sagt, ja, das richtige Geld, das ist eigentlich das Zentralbankgeld und das Geschäftsbankengeld ist nur abgeleitet, dann bringt sie das ganze Bankensystem in die Schieflage. Und sie schaffen dann ein zusätzliches Problem, je mehr die Leute das glauben. Wenn die Leute dann sagen, oh ja, das stimmt, Zentralbankgeld ist besser, dann sagt man, aber du kriegst nur 3.000 Euro davon. Also man merkt das auch, sie müssen nur diese Interviews angucken, müssen sich die Notenbankvertreter furchtbar verbiegen, um jetzt irgendwie klar zu machen, warum in aller Welt soll ich denn mein Geld jetzt in digitalen Euros rein?
Sie haben ja auch zur Diskussion rund um digitalen Euro und CBDCs mit einer Taxonomie beigetragen, wo sie eben aufgezeigt haben und argumentiert haben, dass man eigentlich zwischen den Dimensionen Zahlungsobjekt und Zahlungssystem unterscheiden muss, wenn man von CBDCs letztendlich spricht. Können Sie da mal kurz erklären, was Sie damit meinen und das gerne natürlich auch in einem praktischen Beispiel erläutern?
Ja, das kann man ja auch mit einem Bild erklären. Das Zahlungssystem ist sozusagen eine Autobahn, auf der man jetzt Zahlungen bewegen kann. Und das Zahlungsobjekt sind die Autos, die auf dieser Autobahn fahren. Jetzt kann man als Notenbank sich überlegen, schaffe ich ein neues Automobil, neues Modell von Auto, das auf den bestehenden Autobahnen fährt? Und das wäre eben dann Guthaben jetzt bei der Notenbank, dass man halt die normalen Zahlungssysteme dann auch verwenden kann. Oder schaffe ich nicht nur ein neues Auto, sondern schaffe ich auch eine neue Autobahn, eine Parallelautobahn. Und das wäre ein paralleles Zahlungssystem. Und so wie es die EZB vorhat, ist mein Eindruck, dass sie tatsächlich eine parallele Autobahn schaffen will, die sich aber dadurch auszeichnet, dass man nicht mit den bestehenden Autos fahren kann, sondern jeder muss sich sozusagen als Zweitwagen, damit er auf dieser Parallelautobahn fahren kann, ein paralleles Guthaben bei seiner Geschäftsbank aufbauen. Und daran erkennt man die Problematik, dass quasi eine Parallelstruktur geschaffen wird mit parallelen Kunden, die jeder halten muss, anstatt dass man überlegt, wie kann man denn diese Autobahn, die es gibt, und das Problem der Autobahn, die es gibt, ist, dass die halt jetzt zwischen den Ländern nicht so gut verbunden sind. Und das wäre eigentlich der, wir haben ja diese Zahlungsautobahn, wir haben ja Zahlungssysteme und viele sind auch länderübergreifend, aber die Idee wäre, dass man sagt, lass uns doch gucken, wie können wir jetzt vor allem diese europäischen, innerhalb Europas, diese nationalen Zahlungsautobahn, dass wir die verbinden können und eine integrierte Autobahn haben. Der EZB-Ansatz ist zu sagen, das kriegen wir sowieso nicht hin, also schaffen wir einfach ein gesamtes paralleles Autobahnsystem und dummerweise braucht man jetzt aber auch für dieses System, braucht man auch noch diesen EZB-Zweitwagen genannt digitaler Euro. Und das ist in meinen Augen von der Effizienz her also schwer nachzuvollziehen. Und was ja die EZB nie anspricht, sie sagt immer, wie toll das alles ist, aber selbst wenn es toll ist, muss man ja fragen, was kostet das? Und die EZB sagt, ja, die Bürger müssen nichts bezahlen, wunderbar. Wer soll es dann bezahlen? Ja, irgendwie die Banken, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Das hat sagt ja, wir bestellen jetzt was Neues und die Banken müssen bezahlen. Und die Banken müssen, das ist ja eine absurde Situation, die Bank muss jetzt, wenn ich zu ihr komme, mir ein paralleles Konto eröffnen und das auch kostenlos führen. Dabei ist ja eigentlich das Eröffnen, das Führen von Konto, das Geschäft von Banken. Ich liebe ja Bilder ein bisschen, also ähnlich, wenn ich jetzt sage, jeder Bürger hat einen Anspruch auf kostenlose Brötchen, jeder Bäcker muss jetzt zu seinem normalen Sortiment ein Euro-Brötchen noch anbieten, das nichts kostet. Würde ich einmal sagen, großartig, ja, das ist gut. Dann nehmen wir das Euro-Brötchen an. Es kostet ja was, ist ja nicht so, das ist ja unheimlich aufwendig, diese Parallelstruktur. Das ist ja nicht nur, dass es etabliert werden muss, sondern es muss ja auch ständig dann in Betrieb gehalten werden. Das heißt, da wird es Anfragen geben, dass die Leute ihre PINs vergessen haben. Es wird irgendwas nicht klappen. Das heißt, es ist ja eine große administrative Aufwand, dieses System am Laufen zu halten. Und das kostet ja alles was. Und wenn die EZB sagt, das kostet nichts, dann ist das schon ein bisschen naiv, denn wenn es im Zweifel die Banken bezahlen müssen, dann wird das halt sich auch wieder niederschlagen, in dem Sinne, dass die Banken höhere Kreditzinsen verlangen werden oder dass halt die Einlagenzinsen sinken.
Und man sieht ja letztendlich auch, dass klar die Banken da einen Großteil der Kosten tragen, deswegen sind sie auch wenig begeistert, aber dass da ja schon auch wirklich reale Kosten auf Seiten der EZB entstehen. Also das Projektteam, das ist ja inzwischen auch wahrscheinlich fast dreistellig, die Anzahl an Leuten. Dann gab es jetzt ja die Ausschreibungen von bis zu 1,2 Milliarden und das ist ja am Ende dann auch die nationalen Zentralbanken, ne, die Bundesbank und andere, die das dann letztendlich zahlen, was dann ja wieder auf den Steuerzahler zurückgeht. Also deswegen ist das schon auch ein Punkt, den ich so ein bisschen schwierig finde, ja.
Also es wird jedenfalls immer in keiner Weise verglichen, was bringt das und was für eine alternative Lösung bringen und was kostet das. Und das finde ich schon erstaunlich, denn Sie haben recht, auch das Notenbanksystem muss noch quasi ein zusätzliches Abrechnungssystem bei sich aufbauen, weil diese Zahlung, der Ausgleich der Salden jetzt, der kann ja nicht über dieses Target-System gehen, was für die Geschäftsbanken ist, sondern wird da auch nochmal Zeitenausgleichssystem schaffen müssen.
Dann lassen Sie uns gerne mal in die Alternativen eintauchen. Also ich fand das Beispiel wirklich sehr schön mit der Straße, dass Sie eigentlich gesagt hatten, anstatt eine zweite Autobahn zu bauen, jetzt macht es wirklich Sinn, doch die Straßen besser aneinander anzubinden. Das heißt, das wäre so ein bisschen der internationale Zahlungsverkehr und vielleicht die Straßen auch einfach an sich zu verbessern, zu optimieren, die Schlaglöcher rauszumachen, damit man dann vielleicht auch hinsichtlich Innovation besser aufgestellt ist. Weil Sie auch gesagt haben, ein Ziel der Zentralbank ist es ja auch, oder ne, das innovative Potenzial da auszuschöpfen und sich gut für die Zukunft aufzustellen. Und es gibt ja einige Länder, die jetzt auch diesen Weg gewählt haben letztendlich, also die jetzt in dem Beispiel oder in der Terminologie, die sie verwenden, halt wo eine Zentralbank ein Zahlungssystem geschaffen hat, aber kein neues Zahlungsobjekt. Dann nennen sie ja mal viele Beispiele, wie zum Beispiel Pix in Brasilien, UPI in Indien oder ähnliches. Vielleicht am Beispiel von Brasilien, von Pix. Wie kann man sich denn vorstellen, dass so ein PIX-System als Alternative zum digitalen Euro oder natürlich in Brasilien, aber ein ähnliches System dann in unserem Kontext funktionieren würde?
Ja, wichtig ist dabei jetzt bei den Systemen, die Sie genannt haben, dass die Notenbanken diese Systeme nicht unterhalten, sondern dass die diese Systeme ins Leben gerufen haben, indem sie jetzt die Banken dazu gebracht haben, diese Systeme zu etablieren. Also es sind keine Notenbanksysteme, sondern es sind private Systeme, wo die jetzt die Notenbanken quasi als Katalysator gewirkt haben, dass solche Systeme laufen. Und ein System, das ja ähnlich gut ist, ist Twint in der Schweiz. Das ist quasi nur mit privater Initiative gelaufen. Und alle diese drei Systeme, die Sie genannt haben, zeigt sich dadurch aus, dass sie unglaubliche Erfolgsmodelle sind. Also die Zahl der Nutzer, die Zahl der Zahlungen ist exponentiell wirklich gestiegen. Das heißt, es war also wirklich relativ schnell durchschlagend, jetzt die Bürger und Bürgerinnen von diesem System zu überzeugen. Und die Grundstruktur ist ja so ein bisschen ähnlich wie das Giropay-System in Deutschland. Es sind alle Systeme, die nach dem System des Credits, Direct Credits, organisiert sind. Direct Credit heißt, ich bin im Geschäft, ich will eine Ware kaufen und ich bin technisch in der Lage, von diesem Geschäft aus meine Bank anzusprechen, ihr zu sagen, zahl doch diesen Betrag an den Händler und der Händler kriegt dann sofort die Nachricht dann, ja, das wird bezahlt. Das heißt also, das Ganze läuft über meine Bank und geht dann an den Händler zurück und er weiß dann, dass er das Geld kriegt. Und das ist letztlich wie eine klassische Überweisung, wo ich jetzt quasi früher noch so Überweisungsaufträge bezahlte. Aber wichtig ist, die Information geht von mir an meine Bank und das hat den großen Vorteil, dass da kein Informationsproblem da ist, weil meine Bank ja weiß, ob ich Geld habe oder nicht. Und das ist die Giropay, das sind all diese Systeme, das kann man halt jetzt eleganter machen, sowohl jetzt in Brasilien oder Indien, das wird alles mit den QR-Codes gemacht. Das heißt, ich lese dann eben mit meinem Smartphone einen QR-Code ein, den der Händler erzeugt. Das geht an meine Bank und geht wieder zurück an den Händler. Das sind eigentlich ganz einfache Systeme und die haben den großen Vorteil, dass man da keine Kreditkartengesellschaft einschalten muss. Das ist nämlich anders bei klassischen Kreditkartenzahlungen, die so laufen, ich gehe zum Händler mit meiner Kreditkarte und die Information, dass ich jetzt zahlen will, geht jetzt, das Problem dabei ist, dass ich jetzt von da aus nicht meine eigene Bank ansprechen kann. Dieser Kommunikationsstrang fehlt. Das Einzige, was geht, ist, dass jetzt Informationen an die Bank des Händlers gehen. Die Bank des Händlers weiß aber nicht, wo ich Geld habe. Jetzt kann die Bank des Händlers mit meiner Bank nur über die Kreditkartengesellschaft Kontakt treten. Also die Bank des Händlers geht jetzt an die Kreditkartengesellschaft, sagt, das ist Herr Bruffner, der will 100 Euro bezahlen bei der Sparkasse in Würzburg. Dann geht die Kreditkartengesellschaft an die Sparkasse in Würzburg, sagt, wie sieht das aus, hat er das? Dann geht die Information wieder zurück und landet dann wieder bei der Bank des Händlers. Und das sind und diese Art der Zahlung ist eben erforderlich, wenn ich bei dem Händler bin und dort nicht meine eigene Bank direkt ansprechen kann, sondern nur die Information geht über die Bank des Händlers. Und das sind sehr viel aufwendigere Systeme, aber davon leben die Kreditkartengesellschaft, dass sie diesen Link zwischen meiner Bank und der Bank des Händlers herstellen. Und sobald ich direkt vom Händler aus meine Bank ansprechen kann, sage zahlen, dann braucht man die ganze Kreditkartengesellschaft nicht mehr. Und deswegen sind das eigentlich die Zahlungssysteme, die sinnvoll sind, wo man auch die Macht dieser amerikanischen Plattform dann quasi einhegen kann.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattform, die ihr nutzt, nur unzureichende Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Das heißt, man hätte zum einen diese strategische Autonomie eben auch gefördert, wenn man sowas eben von der Eurozone aus initiiert und baut. Und was mir auch jetzt gerade noch einfällt, ist, wenn man die Abhängigkeit dann von Kreditkartenunternehmen und anderen letztendlich ja reduziert, hat man natürlich auch die Situation, weil man die Player nicht mehr braucht, dass die Kosten dann letztendlich für den Merchant sinken, oder? Was ja auch ein Vorteil des digitalen Euros sein soll, beziehungsweise warum die Händler da heute jetzt ja, ich sag mal, eine Stakeholder-Gruppe ist, die vielleicht gar nicht so unzufrieden ist da mit den Entwicklungen in diesem Bereich.
Ja, das Giropay ist ja ein billiges System. Da sind ja auch die Gebühren gedeckelt. Das heißt, da kommen nicht diese großen Provisionen rein, die man eben jetzt bei Visa oder Mastercard als Händler hat. Deswegen wird das ja auch häufig auch präferiert angenommen. Also es gibt ja viele Geschäfte, die jetzt diese Girokarten akzeptieren, aber nicht die Kreditkarten, weil das halt einfach die günstigere Lösung ist.
Jetzt hatten Sie gesagt, dass die Systeme, die ich genannt habe, eben nicht jetzt unbedingt von der Zentralbank oder nicht von der Zentralbank unterhalten werden. Wie kann man sich da dann die Arbeitsteilung letztendlich vorstellen? Weil mein initiales Verständnis war zum Beispiel bei Pix und Ähnlichem, dass die Zentralbank schon damals so, ich sag mal, die Basisinfrastruktur gebaut hat, die Standard entwickelt hat, damit dann die Banken damit interagieren können. Also ist es so, dass das jetzt, ich sage jetzt mal, eher ein Public Sector Zahlungssystem ist oder ist es eher ein Private Sector Zahlungssystem, wo es ja auch einige gibt?
Also meine Vorstellung ist, dass einfach die Notenbank mit den Banken zusammen die Standards setzt. Das Problem, was auch in Europa hakt, dass da keine einheitlichen Standards sind. Und ich glaube, das wäre sicher eine Aufgabe, die Notenbank dann machen kann, dass sie sagt, lass uns gucken, wir machen Sorgen dafür, dass die Standards einheitlich sind, sodass wir diese nationalen Zahlungsautobahnen, dass wir die miteinander verknüpfen. Und also ich denke auch noch, selbst das Problem ist ja wahrscheinlich auch, jetzt, dass da Fixkosten entstehen, wenn man so ein System schafft. Und dann wäre es sicher auch zu überlegen, wenn man sagt, naja, wenn das wirklich jetzt ein europäisches Netzwerk dann hervorbringt, mit dem wir dann europäisch unabhängiger werden von Plattformen, ob man das nicht auch entsprechend staatlich unterstützt. Also wenn man überlegt, was das jetzt kostet, den digitalen Euro zu machen, wäre es vielleicht billiger, dass man sich mit den Banken zusammensetzt und sagt, hört mal, woran hakt es eigentlich? Was muss denn jetzt Investitionskosten mal auf den Tisch gelegt werden, damit wir diese Verknüpfung hinkriegen? Und Aber mein Eindruck ist, die EZB will das gar nicht, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass für die EZB das auch jetzt, ein Versuch ist, jetzt ihre Rolle und Bedeutung zu sichern, zu stärken, eine gewisse Macht dann auch zu haben. Und das ist ja dann auch problematisch, denn ob jetzt eine Behörde, gerade wenn es um Innovation geht, die beste Einrichtung ist, um jetzt so ein europäisches Zahlungssystem gegenüber PayPal oder sonst was durchzusetzen, ist ja auch eine Frage. Also das ist ja schon etwas, was auch auf privatwirtschaftliche Initiative, Spirit braucht. Und das muss man auch mal sehen, was, glaube ich, den EZB-Leuten auch nicht so ganz klar ist. Ich meine, eine Zahlung ist nicht gleich eine Zahlung. Also wenn man jetzt ansieht, was PayPal alles bietet den Nutzern, wenn sie jetzt ihre Zahlung darüber abwickeln, dann ist ja die Frage, muss das eine Notenbank, die jetzt so ein System macht, muss sie das nicht auch anbieten? Dann, also ich vergleiche das immer, wenn ich jetzt bei der EZB hat man so das Gefühl, Zahlung ist immer Zahlung, aber wenn sie jetzt in Berlin übernachten wollen und sagen, ich will da ein Bett über die Nacht haben, kann man da grundsätzlich auch eine Jugendherberge haben. Aber die meisten Leute haben eben doch zu dem Bett gerne noch ein bisschen was drumherum. Und so ein PayPal bietet halt eine Fülle von Optionen, von Möglichkeiten für die Händler, die den Nutzer schätzen und ob jetzt die Notenbank innovativ genug ist, um jetzt da loszuziehen und sagen, ja, wir machen das jetzt auch spannend, dass wir irgendwie Marketingaktivitäten für euch machen, Versicherungsleistungen übernehmen, was weiß ich. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ob das überhaupt die richtige Institution ist, um jetzt innovativ voranzugehen, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, und zumal ja auch Zentralbanken eigentlich wirklich nicht, keine wirklichen Produktbauer sind, sage ich mal. Ich meine, klar, die haben mit den Endnutzern, die haben das Bargeld mal als Produkt auf den Markt gebracht, sagen wir es mal so, vor langer Zeit. Aber sonst ist es ja nicht wie eine Company, die jetzt ganz viel B2C-Produkte baut letztendlich. Und deswegen tue ich mir da auch teilweise ein bisschen schwer mit dem Nutzerfokus oder auch dem Marketing, was gemacht wird. Sie haben jetzt ja schon gesagt, dass Sie auch meinen, dass die EZB auch dadurch versucht, eben die Macht so ein bisschen auszubauen. Wäre es da jetzt nicht auch eine Idee, einfach trotzdem zu sagen, um dieses Straßenbeispiel zu nehmen, wir passen halt die Straße an oder entwickeln halt vielleicht ein besseres Zahlungssystem, was von der Zentralbank kommt, um auf die Art und Weise auch die Macht zu sichern? Also muss es dafür wirklich ein neues Zahlungsobjekt sein oder reicht es dann nicht, ein besseres, anderes Zahlungssystem zu bauen?
Naja, so wie das jetzt konzipiert ist, braucht man sozusagen den Zweitwagen, dass man dann auf dieser EZB-Autobahn fahren kann. Nicht? Aber klar, wenn man jetzt es erreichen würde, und ich denke, das ist ja machbar, dass wir vernetzen und integrieren diese nationalen Systeme, dass wir ein integriertes europäisches Retail-Zahlungssystem haben, dann bräuchte man das alles nicht.
Ich denke eben auch, also deswegen auch die Frage so ein bisschen daran, vor ein paar Jahren wurde ja auch diskutiert im Rahmen dieser ersten Prototypübungen, ob man nicht so eine Art Tipps-Plus-Modell macht, also wo man sagt, man nimmt das aktuelle Tipps-System und baut das eben in Anführungszeichen so um, dass man damit eben auch dann Retail-Customer, also ne, die Bürgerinnen und Bürger mit in dem System haben kann letztendlich, daher auch so ein bisschen die Frage dazu.
Ja, aber gut, die Frage ist, ob das jetzt, sagen wir, für Zahlungen, wenn ich jetzt für 3 Euro mir eine Flasche Sprudel im Bahnhof kaufe, um das Tippsystem, also mal die Systeme für diese Kleinzahlungen geeignet sind. Und darum geht es ja überwiegend.
Ja, fairer Punkt. Also auf jeden Fall finde ich sehr beeindruckend, wie man das in einigen Ländern hinbekommen hat. Und Beispiel, was ich hier wirklich sehr häufig sehr gerne nehme, ist ja wirklich Pix, was erst vor wenigen Jahren gestartet ist, wo man ja auch heute so weit ist, dass man sagt, also ich glaube 40% oder ein bisschen mehr sogar würden über Pix jetzt heute schon abgewickelt, ein paar Jahre nachdem es geschaffen wurde. Ich habe mir da auch die Website angeguckt, da ist viel auf Portugiesisch, aber man sieht sogar die konkreten API-Calls, die man da integrieren kann in die Anwendung. Also es ist super innovationsfördernd und es wird eben weit genutzt und soweit ich weiß, soll es auch bald noch weitere Features geben, zum Beispiel hinsichtlich Bluetooth-Payments und so weiter und so fort. Also da gucke ich immer gern nach Brasilien und wünsche mir da auch manchmal so ein bisschen mehr eine Lektüre oder ein Studium der entsprechenden Initiativen auch von Europa aus.
Sie können ja auch nach Indien schauen, das Gleiche. Und was ja da auch spannend ist, man kann die auch noch über die Ländergrenzen hinweg vernetzen. Also Indien hat es mit Indonesien, mit Korea, mit ganzen Reihe anderer asiatischer Staaten. Da hat das quasi ausgeweitet, das System, sodass es über den eigenen Währungsfonds rausgeht. Ich meine, bei digitalen Euro weiß ich jetzt nicht, was man macht, wenn man in der Schweiz ist, ob der da noch funktioniert. Oder ja, wenn ich in Großbritannien bin, also das ist ja eben nur auf den Euroraum begrenzt. Und soweit ich das sehe, ist das zumindest in der Anfangsphase nicht gewährleistet. Man kann dann zwar überall im Euroraum damit bezahlen, aber nicht überall in Europa. Das System setzt ja voraus, dass man jetzt Euroraumbewohner ist, der dann auch ein Euroraumkonto dann hat, um das benutzen zu können. Und das wäre jetzt, wenn ich so ein EPI-System hätte, das könnte ich ja beliebig die Schweiz integrieren, ich könnte die osteuropäischen Staaten integrieren und so weiter. Also ich glaube, das muss man auch immer wieder mal sagen, das ist kein europäisches System, was die EZB da macht.
Was ich mich dann eben frage, ist, warum geht die Alternative wirklich so unter in der Diskussion? Also ich habe ja oft das Gefühl, wenn ich mir das Projekt auch angucke, man ist da recht schnell irgendwie abgebogen zu sagen, ja, wir lösen dieses und jenes Problem. Das haben Sie am Anfang auch ganz, ganz klar gemacht, warum die EZB das machen möchte und so. Und jetzt gehen wir Vollgas rein und machen das so. Und ich habe das Gefühl, man guckt sich ja da die Alternativen eben oder nicht so wirklich an, dass man die ernsthaft auch berücksichtigt. Ich meine, Sie haben schon gesagt, Sie vermuten, dass es ein Grund dafür auch dieses Machtthema ist, dass man sich einfach hier diese gewisse Position sichern oder vielleicht auch ausbauen möchte. Aber sehen Sie noch weitere Gründe, warum das in der aktuellen Diskussion quasi gar nicht zur Geltung kommt?
Ich glaube, es ist zu spät. Die EZB ist schon so weit gegangen, dass sie da schlecht wieder von dem Baum runter kann. Ich glaube, das ist ein Grundproblem. Ich denke, dass am Anfang das vielleicht auch jetzt innerhalb der EZB nicht sorgfältig genug diskutiert worden ist, dass das eben jetzt von Herrn Panetta und seiner Crew massiv gefördert wurde und dass die anderen der EZB nicht so drüber nachgedacht haben. Und man muss ja eines sehen. Jetzt könnte man sagen, na gut, schlimmstenfalls floppt das halt. Ein paar Milliarden weg, Gottes Namen, so geht's. Aber es ist ja auch die Gefahr, dass das einen Reputationsschaden für die EZB gibt. Und sie muss ja, ich meine, ich kann mir das nicht, die Kampagne wird ja schwierig, die Bürger jetzt zu überzeugen, ja, macht das jetzt. Also, ohne dass man das Vertrauen in die etablierten Angebote haben, dann untergräbt. Da guck mal, was ganz Neues, was ganz so, das ist ein digitaler Euro, super. Und dann sagen Leute, ja und, was ist das? Ja, das ist zu Trabantgeld. Ach so, sagen Leute. Und was? Ja, das ist das echte Geld. Und das andere ist nur so ein bisschen, ja, das war jetzt nicht keine Vollmilch mehr oder so. Aber das kann man ja nicht machen. Das heißt, in die Richtung kann man gar nicht gehen. Nicht? Und dann muss man irgendwie sagen, ja, das ist so ein Zahlungssystem, das ist billiger, besser. Und dann werden die meisten Leute sagen, ja, also eigentlich, weil ich glaube, bei den meisten Leuten ist nicht das Problem das Zahlungssystem, sondern Bestand an Zahlungsmitteln, die man hat, um Zahlungen zu machen. Also ich glaube, wenn man sein Geld ausgeben will, ist das, glaube ich, nicht so schwierig, das Zahlungssystem zu finden. Umgekehrt, man kann das Ganze sagen, es war doch nie so einfach, jetzt Zahlungen zu machen, wie im Augenblick. Ja. Also von daher wird das schwierig, überhaupt diesen Launch des Ganzen zu machen. Und dann, wenn das dann floppt, dann hat man ein Problem. Und dann kann man, das ist ja aber auch schlecht, dann kann man versuchen, die Leute zu zwingen, dass man sagt, wenn jemand öffentliches Geld kriegt, Kindergeld, Arbeitslosengeld, Renten, dann müssen die Leute ein digitales Eurokonto aufmachen. Also der Staat macht dann nur noch, staatliche Zahlungen gehen nur über digitales Eurokonto. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt gut wäre, dieses Bild von Europa dann zu schaffen. Aber sagt, Europa zwingt euch, bestimmte Dinge zu tun. Du musst jetzt so ein Konto aufmachen, damit du deine Rente wieder kriegst oder so. Also das, ich meine, das sind Punkte, da haben wir noch nicht drüber geredet, aber das macht mir am meisten Sorgen, dass eben jetzt da ein Eindruck von Europa geschaffen wird, den viele haben, dass man sagt, das ist so übergriffig, dass das Europa stülpt sich da über die nationalen Dinge und es kostet einen Haufen Geld und zwingt uns, was Bewährtes aufzugeben, was ja auch bei diesen politischen Risiken massiv ist gerade, weil man dem normalen Bürger oder normalen Bürgerin nicht erklären kann, wofür man den digitalen Euro braucht, der doch viele sagen, na, am Ende geht es nur darum, das Bargeld abzuschaffen.
Und das sieht man ja auch in der Diskussion oder auch in der Einschätzung von Bürgerinnen und Bürgern zu dem Thema. Und ich meine, das ist ja auch genau die Befürchtung, die wirklich viele Kritiker haben, die dann sagen, ist doch jetzt nur der erste Schritt zur Bargeldabschaffung und wir werden jetzt überwacht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Situation, auch gezwungen zu werden letztendlich. Also ganz ehrlich, in so einer Welt würde oder so einem Umfeld würde ich ungern leben wollen, auch als Bargeld- und Freiheitsfan. Also für mich eine absolute Dystopie und ich hoffe, dass das auf jeden Fall nicht so
kommt. Ich glaub ja auch nicht, dass die EZB das vorhat, aber wird aber diesen Eindruck nicht wegkriegen. Also je schlechter man erklären kann, was der Vorteil jetzt des digitalen Euro für den normalen Menschen ist, umso eher werden die Leute sagen, ja, also so ein Riesenaufwand, für, dass ich jetzt irgendwie anders zahlen kann oder so, da muss doch mehr dahinter stecken. Und das wäre der größte politische Schaden, dass dieser digitale Euro jetzt entsprechend mit Parteien dann Auftrieb gibt, die sagen, guck mal, jetzt geht es ins Bargeld. Und das wird schwer sein für die EZB. Sie kann das schwören, aber die Leute glauben es ja nicht.
Das kommt jetzt ja auch das typische Credo, was man aus der Crypto-Community kennt, don't trust, verify, dass es eben nicht nur um Worten geht, sondern auch um Taten, die man oder Informationen, die man nachweisen kann. Ich bin da absolut bei Ihnen. Ich glaube, dieses Thema Vertrauen ist extrem, extrem wichtig und eben da nicht in schwieriges dazu gekommen, was man natürlich schon automatisch tut, wenn man keine akuten Probleme wirklich für den Bürger an der Stelle löst. Wo ich immer sage, für mich löst ein gewisses Problem, ist tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich das Thema Privatsphäre bei digitalen Zahlungen, einfach weil das durchaus Privatsphäre schützender sein kann, quasi anonym für kleine Zahlungen. Aber wie gesagt, es wird kein Use Case sein, der für jeden bestimmt ist und hängt davon ab, wie hoch auch dieses Limit ist. Und worauf ich persönlich sehr hoffe, und das ist auch was, wo wir bei der DEA ziemlich drauf pushen, ist das Thema möglichst viel von dem ganzen Open Source zu stellen. Und das ist natürlich was für Zentralbanker was Neues ist. Jetzt sagen, okay, Zahlungssystem, lasst mal ein bisschen die Hosen runter. Was habt ihr denn hier gebaut und wie steht es denn konkret um die Privatsphäre? Das war aber ganz interessant, als ich in der Anhörung im Bundestag war, waren tatsächlich 3 oder 4 Fragen zum Thema Open Source. Das fand ich total beeindruckend, weil ich dachte, dass das noch was ist, was niemanden, also niemanden interessiert ist jetzt so much, aber was in der Diskussion noch gar nicht angekommen ist. Und das wäre für mich zumindest etwas, wo ich sage, wenn man diese Garantie hätte plus eine absolute Anonymität bis zu einer bestimmten Schwelle, dass man zumindest dann einen Benefit für gewisse Bevölkerungsgruppen geschafft hätte. Aber Sie merken es ja schon, sehr viel hätte, wäre für ganz viel Geld. Aber das wäre ein Nutzen, den ich dann noch sehen würde, wenn es denn so kommen würde.
Wäre aber auch schwierig, jetzt, wenn Sie da breiter Öffentlichkeit erklären wollten, auf die Art und Weise, dass wir den digitalen Euro brauchen.
Weil es dann jeder nutzen würde?
Nein, weil die Leute es gar nicht verstehen. Also mit Open Source, alles, was ist ja okay, aber das wäre jetzt auch für die breite Öffentlichkeit nicht wirklich, dass man sagt, Open Source, das ist es, also das wäre auch schwierig. Ne?
Ja, das stimmt. Das wird also für Mainstream nicht. Also wenn ich jetzt meiner Familie, meinen Eltern was von Open Source erzähle, die werden mich auch erstmal anschauen und sagen, bitte was.
Das meine ich.
Aber es würde vermutlich, meine Erwartung wäre, es würde einige Leute in Anführungszeichen beruhigen, aber wie Sie sagen, vermutlich auch nicht den Durchschnittsbürger, die durchschnittliche Bürgerin. Aber es wäre zumindest aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung an der Stelle.
Was ja vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, dass ja eigentlich diese Autobahn, die EZB bauen will, also wie jetzt die Zahlung abläuft, wenn ich beim Händler bin und da was einkaufe, wie dann die Kommunikation vom Händler zu seiner Bank, vom Händler zu meiner Bank abläuft. Soweit ich das sehe, hat die EZB da überhaupt noch keinen Plan dafür. Und das ist ja eigentlich das Herz des Ganzen. Alles andere ist ja quasi, was sich so drumherum abwickelt, aber der Kern ist ja der Händler, ich, meine Bank, seine Bank. Wie funktioniert das? Also, weil ich das angeguckt habe, aber ganz ehrlich, ich habe was übersehen. Gibt es da von der EZB noch keine Vorstellung drüber?
Also ich hatte auch das Gefühl, dass in dem letzten Variante des Rulebooks da wirklich alle Möglichkeiten mal skizziert wurden.
Genau.
Ne? Also viele, viele Möglichkeiten da, aber dass man da noch nicht gesagt hat, wie man jetzt abbiegt und wie man letztendlich machen will. Also ich bin da wirklich sehr gespannt auf das Outcome von dem Rulebook in absehbarer Zeit, naja, vielleicht auch noch in 1,5 Jahren, aber zumindest zum Ende der Vorbereitungsphase. Vielleicht eine Frage noch, Bofinger, zu den Alternativen. Wir haben jetzt über Echtzeitzahlungssysteme geredet als Alternative wie PIX, PX, UPI, ähnliches, also diese Straßen in dem Beispiel von Ihnen, was ich gern mag. Wie schaut es denn jetzt aus mit Zahlungsinitiativen, die eher aus dem Private Sector kommen? Also ich denke jetzt mal hier zum Beispiel an die European Payment Initiative EPI in Europa. Halten Sie das für eine ähnlich gute Alternative wie die besprochenen Zahlungssysteme?
Ja, ich meine, das ist ja der Nukleus, auf den man aufbauen könnte. Also wenn wir jetzt sagt, wie können wir denn Schnelllösungen finden? Das ist ja auch wichtig, dass das nicht ewig dauert, weil die anderen, die PayPals dieser Welt, die schlafen ja auch nicht, sondern die sind in 5 Jahren oder 3 Jahren auch schon deutlich weiter. Das heißt, die wäre es natürlich gut, schnell eine Lösung zu finden. Da denke ich schon, bei EPI, da ist ja schon einiges da. Und wenn das mein Job wäre, würde ich mal eben mit den Bankenvertretern in einzelnen Ländern reden. Und zwar, wo klingt denn? Was für eine Welt ist es, dass ihr da nicht bereit seid mitzumachen und dann zu überlegen, wie kann man jetzt da ansetzen, um da die Dynamik hinzukriegen? Weil das EPI ist keine Erfolgsgeschichte. Ist auch, glaube ich, in letzter Zeit wieder nicht viel passiert. Also das lahmt so vor sich hin. Mal gehen ein paar raus, mal kommen ein paar dazu. Eigentlich, wenn die Banken clever wären, müsste sagen, wir machen ganz schnell EPI, dass dieser schreckliche digitale Euro nicht kommt. Denn die Banken haben doch nichts als Ärger damit. Also mir ist das wirklich schleierhaft, dass als Bank würde ich sagen, lass das ganz schnell machen, dass wir dann sagen, liebe EZB, wir brauchen das nicht. Denn als Bank haben sie das Problem, der Kunde kommt. Sie müssen jetzt mit ihm erstmal das ganze Prozedur, die Kontoeröffnung, und das ist ja immer noch so eine kleine Geburt. Dann haben sie quasi das laufende Geschäft, wenn irgendwas nicht klappt. Und wenn das gut läuft, dann überweist ja der Kunde Geld von Bankkonto auf das digitale Eurokonto. Sie verlieren also auch noch, Refinanzierung, die günstig ist. Wir sehen das ja gerade jetzt im Augenblick. In der Zinssteigerungsphase ist es ja gut für die Banken, nicht für die Einleger, dass die Leute doch sehr brav ihr Geld bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder sonst bei der Bank liegen lassen und relativ wenige jetzt diese Online-Option nutzen, wo man da ja relativ schnell viel für Zinsen kriegt. Aber das heißt, für die Bank ist das eine Katastrophe, wenn der Kunde kommt, so ein Konto aufmachen will, dann auch noch Geld abzieht. Man hat nichts als Ärger damit. Und deswegen müssen die Banken ein großes Interesse haben. Aber es könnte ja umgekehrt sein, dass der digitale Euro auch genau deswegen scheitert, weil der Ansprechpartner für digitalen Euro ist die Geschäftsbank. Und wenn ich jetzt also da klassisch mal zu meiner Bank gehe und sage, ich möchte ein digitales Euro-Konto eröffnen, wenn dann der Kundenberater sagt, haben Sie sich das gut überlegt, also wissen Sie, wir haben da keine so gute Erfahrung gemacht, Sie kriegen doch nicht mehr Zinsen dafür und also brauchen Sie das wirklich? Wir haben da unsere Super Plus Einlage, da kriegen Sie 0,3% dafür, aber bei Digital Euro kriegen Sie gar nichts. Also das heißt, da muss man auch bei der Implementierung überlegen, mit wem sitzt man denn gegenüber und das sind die Banken und die haben überhaupt keinen Bock da drauf. Deswegen ist das auch, was die Implementierung angeht von der EZB, höchst riskant, dass genau die Leute das verkaufen sollen, die eigentlich nur Nachteile haben. Mit dem Eurobrötchen. Der wird dann auch sagen, der Bäcker's Eurobrötchen ist irgendwie diese Blähung davor schon so.
Um es möglichst unattraktiv zu machen, dass man damit keinen Ärger letztendlich hat. Keine Kosten. Ja, ich denke, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich meine, wir haben jetzt ja haben auch schon gesagt, eigentlich wäre es wichtig, jetzt auch zeitnah eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist. Ja, sollte das Ziel sein, ist wahrscheinlich jetzt eher unrealistisch, auch durch die Wahl in Europa dieses Jahr, wo man ja jetzt auch nicht geschafft hat, vor der Wahl vom Parlament noch den Gesetzesentwurf der Kommission zu kommentieren. Also ich glaube, das wird das Ganze auch eher nochmal so ein bisschen nach hinten schieben als nach vorne. Aber es ist genau, ich sehe das so, wie Sie sagen, es passiert so viel in der Zwischenzeit. Ist ja im Zahlungsverkehr so. Das ist ja auch, wenn man sich diese Stablecoin-Themen anguckt zum Beispiel. Da gibt es ja auch wirklich in Lateinamerika einige wirklich Use Cases, wo wir heute schon in großen Volumina sind, wo man wirklich sagen muss, das ist quasi schon da in manchen Ländern im Mainstream und das wird ja nicht schlafen, bis wir dann einen digitalen Euro auch sehen in ein paar Jahren. Wobei man hier natürlich sagen kann, es geht ja beim digitalen Euro aktuell, wie Sie ja schon gesagt haben, erstmal um um die Zahlungen in der Eurozone. Aber ja, es ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, das aufzuweichen, was aber dann ebenfalls wieder Zeit kostet. Also ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht eine Abschlussfrage noch an Sie, Herr Buffinger. Jetzt rund um die Diskussion mit dem digitalen Euro. Wenn Sie jetzt mal, wünscht ihr was, wenn Sie sich jetzt mal überlegen müssten, was Sie sich für die Diskussion um den digitalen Euro jetzt wünschen würden oder auch um die weitere Entwicklung, was wären das für drei Dinge?
Das erste wären die Kosten. Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass man als öffentliche Institution, die ein so großes Projekt macht, auch mal zumindest mal die Kostenabschätzung gibt. Also sowohl was sind die Installationskosten und was sind die laufenden Kosten. Und es ist eben eine Autobahn, die gebaut werden muss, das ist eine Autobahn, die in Stand gehalten werden muss. Und da muss man jetzt erstmal sagen, was kostet euch das, liebe Bürger? Und nicht nur jetzt wird von den Vorteilen sprechen. Wichtig eben wäre nochmal eine ganz fundierte Analyse, wie könnte man auf den bestehenden Strukturen aufbauen? Wie könnte man also jetzt credit-based Zahlungssystem jetzt in Europa schaffen auf der Basis von EMP? Und das Dritte ist, dass man sich auch wirklich Gedanken macht um die politischen Kosten, die das Ganze hat.
Sehr spannend, sehr, sehr konkret. Super, ja, dann ich danke wirklich für die Einblicke heute. War auf jeden Fall mal eine kritischere Episode zum digitalen Euro. Wir wollen ja auch wirklich den Diskurs in alle Richtungen mal befördern, weil ich eben auch glaube, diese Alternativen sind aktuell einfach zu wenig diskutiert, beziehungsweise aus meiner Sicht nicht objektiv genug angesehen. Genau zu dem zweiten Punkt, den Sie gemacht haben. Also da wirklich nochmal danke, dass Sie da waren. Wir werden auf jeden Fall Ihre Arbeiten damit verlinken, also rund um Ihre Beiträge zum Monetary Anchor und so weiter und so fort. Gibt sonst noch was Sie gerne loswerden würden an der Stelle?
Naja, man könnte manchmal sich an den Spruch erinnert fühlen, der, glaube ich, auf Herrn Rumsfeld zurückgeht, der sagt, wenn man im Loch ist, sollte man aufhören zu graben. Also die Frage ist, wenn man jetzt da in die falsche Richtung gelaufen ist als EZB, ob es dann wirklich gut ist, immer weiter und immer mit mehr Energie und mehr Geld in diese Richtung zu laufen oder ob man nicht doch vielleicht auch mal innehält und nochmal in Ruhe überlegt, ist das wirklich gut? Vor allem, was bedeutet das für unsere Reputation?
Denn das ist ja ein hohes Gut einer Notenbank. Und wenn man da jetzt bei einem Scheitern des Ganzen in schiefes Licht gerät, das wäre nur wirklich was, was dann jetzt auch dann geldpolitisch Probleme schaffen könnte. Das ist sonst ein ganz zentrales Asset einer Notenbank, ihre Glaubwürdigkeit. Und die jetzt mit so einer doch etwas schrägen Angelegenheit wie dem digitalen Euro zu belasten, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Auf jeden Fall bleibt spannend, ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Also danke nochmal, dass Sie da waren. Wir werden die Diskussion natürlich weiter auch verfolgen. Und natürlich an euch auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart, die Episode bis zum Schluss angehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne wie gewohnt liken, euren Freundinnen, Freunden, Familie und so weiter weiterempfehlen, damit wir einfach immer mehr Leute erreichen. Das ist der größte Gefallen, den ihr uns tun könnt. An der Stelle schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, von mir aus auch. Vielen Dank.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.